Ich will Sie grüßen mit dem Wort Jesu. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir wollen miteinander das Lied singen, das uns heute Morgen schon im Losungsbüchlein gegrüßt hat. Tut mir auf die schöne Pforte 129. Wir singen die ersten beiden und die beiden letzten Verse. 129. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du Heiland der Welt, du Herrscher Himmels und der Erde, das ist so groß, dass du dich heute Morgen kümmerst um das, was uns bewegt, dass du bei uns allen Einkehr halten willst. Und wir dürfen jetzt einfach vor dir alles offenlegen, was uns bewegt, was uns umtreibt, was uns beschäftigt. Wir wollen dir aber zuerst ganz herzlich danken für deine große Liebe, mit der du uns auch durch die vergangenen Tage hindurchgebracht hast. Und dass wir jetzt bei dir Zuflucht finden. Uns bedrückt so viel, was nicht recht war vor dir in den vergangenen Tagen. Schuld und Unrecht und Böses. Herr, nimm du es weg in deiner Vergebung. Und dann schenke es doch, dass jeder von uns heute auch in diesem Gottesdienst das umsetzt, was wir gerade gesungen haben, dass dein Wille erfüllt wird und dass wir Täter deines Wortes werden, die dir gehorsam sind. Und so wollen wir dir in der Stille jetzt alles sagen, was uns ganz persönlich beschäftigt. Wir beten in der Stille. Danke, Herr, dass du hörst, was wir dir sagen und was wir rufen. Amen.
Wenn wir diese Welt sehen, mit allem Schönen, dann freuen wir uns daran. Und es ist immer wieder neu ein Wunder, dass im Frühjahr die Knospen sprießen, dass die Sonne jeden Tag neu aufgeht. Wir können uns daran freuen und es ist wirklich ein Wunder vor unseren Augen. Aber das allergrößte Wunder, und davon singt unser nächstes Lied, das allergrößte Wunder ist das, was auf Golgatha passiert ist, als Jesus ans Kreuz ging und dort unsere Schuld getragen hat.
Von dieser Gemeinde geht immer auch viel Liebe in die Welt hinaus. Und wir freuen uns, dass wir heute unseren Bruder aus Ghana, Isaac Ababio, unter uns haben, der dort einen großen missionarischen Dienst einer einheimischen Missionsgesellschaft tut, der Hour of Visitation. Und wir haben ihn gebeten, er soll doch uns ein kurzes Wort hier im Gottesdienst sagen.
Good morning.
Guten Morgen.
I bring you greetings from my family. I have 6 children.
Ich bringe euch Grüße von meiner Familie. Ich habe 6 Kinder.
And from all the Christians in Ghana.
Und von allen Christen in Ghana.
I believe many of you know about Ghana. It's in West Africa.
Ich glaube, viele von euch wissen etwas über Ghana. Es liegt in Westafrika.
And we're known for production of cocoa, from which you get chocolate.
Und wir sind dafür bekannt, dass bei uns Kakao angebaut wird, aus dem man Schokolade macht.
Every time you eat chocolate, remember Ghana.
Immer wenn ihr Schokolade esst, denkt auch an Ghana.
The population of Ghana is about 14 million.
Die Bevölkerung in Ghana hat etwa 14 Millionen Menschen.
But I just want to tell you very briefly about the work we do.
Ich möchte euch ganz kurz etwas sagen über den Dienst, den wir tun.
I am a Presbyterian myself.
Ich gehöre zur reformierten Kirche.
But I work with an organization called the Our Visitation Choir and Evangelistic Association.
Ich arbeite mit diesem Werk Our Visitation und die machen evangelistische Dienste.
And our business is preaching the gospel around the country.
Unsere Aufgabe ist es, überall im Land das Evangelium zu predigen.
Many of our people still worship idols.
Viele unserer Landsleute dienen noch den Götzen.
So we feel it's our responsibility to take the gospel to them.
Wir sehen es als unsere Aufgabe, an ihnen das Evangelium zu bringen.
I want to tell you just a small story.
Ich möchte euch nur eine kurze Geschichte erzählen.
We decided to have some open air crusade in Accra.
Wir hatten beschlossen gehabt, einen Freiluftgottesdienst oder Freiluftversammlung mitten in der Hauptstadt Accra zu machen.
Accra is the capital of Ghana.
Das ist die Hauptstadt unseres Landes.
But there are some areas where people worship idols.
Aber da gibt es auch immer noch Leute, die Götzen anbeten.
So we focused our crusade in some of these areas.
Unser Feldzug war dann darauf ausgerichtet, gerade diese Leute anzusprechen.
We did not do any publicity.
Wir haben nicht viel Bekanntmachungen gemacht.
Selected a point to hold the crusade.
Wir haben nur den Punkt oder den Ort bestimmt, wo diese Veranstaltung stattfinden sollte.
We showed the Jesus film.
Wir haben den Jesus-Film gezeigt.
And then we preached the gospel.
Und dann haben wir das Evangelium gepredigt.
And a lot of people gathered and heard the gospel.
Und viele Leute kamen dann zusammen und hörten das Evangelium.
And many gave their lives to Jesus.
Und viele haben dann ihr Leben Jesus ganz hingegeben.
There were some we talked to personally and prayed with.
Mit manchen haben wir dann noch seelsorgerliche Aussprache gehabt und mit ihnen gebetet.
But weeks after this crusade,
Wochen nach dieser Veranstaltung,
I heard that a young man who was converted in that crusade has been going around giving his testimony.
Habe ich gehört, dass ein junger Mann, der da bei dieser Versammlung war, nun durch das Land zog und sein Lebenszeugnis gab.
He had become a Buddhist.
Er war ein Buddhist gewesen.
So he said he would have nothing to do with the Christian gospel.
Er wollte mit dem Evangelium von Jesus Christus nichts mehr zu tun haben.
One night he was passing where we were having the crusade.
Eines Abends kam er gerade dort vorbei, wo wir unsere Veranstaltung hatten.
And when he heard it was a Christian crusade, he just passed on.
Als er hörte, dass das eine christliche Veranstaltung war, dann wollte er gerade weiterlaufen.
But then a voice said to him, "Go back."
Aber da kam plötzlich in ihm eine Stimme hoch, die sagte, geh doch zurück.
He turned and came back.
Und er drehte rum und kam zurück.
Stood for a short while and started going back to his house.
Und er hörte eine Weile zu und ging dann wieder zurück in sein Haus.
Again a voice said, "Go back."
Und dann hörte er wieder in sich eine Stimme, geh doch wieder zurück.
Again he came back and listened a little.
Und dann kam er wieder zurück und hörte ein Stückchen zu.
Decided he'll go back home.
Und dann hat er wieder vorgehabt, nach Hause zu gehen.
And just when he got to the end of the crowd, he said he felt like a hand held his shirt and dragged him back into the meeting.
Und gerade als er ganz hinten stand, hat er den Eindruck gehabt, wie wenn eine Riesenfaust ihn halten würde und ihn dort hinziehen würde.
And he stood and listened to the gospel.
Und er stand einfach da und hörte dem Evangelium zu.
When we gave the invitation, he came forward and gave his life to Jesus.
Als wir die Leute einluden, ihr Leben Jesus zu übergeben, kam er und tat das.
We counseled and prayed with him.
Wir haben auch eine Aussprache mit ihm gehabt und beteten mit ihm.
But we didn't see much of him.
Wir haben nicht viel von ihm gesehen.
Until we heard how he's been testifying all over the city what God has done in his life.
Aber dann hörten wir, dass er durch die ganze Stadt hindurch überall erzählte, was Gott in seinem Leben getan hat.
And for people like that and many others, we just have the joy of continuing to preach the gospel.
Und das ist für uns eine ganz große Freude, wenn wir das an Menschen erleben, wie das Evangelium bei ihnen arbeitet.
We feel it's our burden, like Paul said, woe is me if I preach not the gospel.
Uns geht es da wie Paulus, was sollte ich sonst tun? Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigen würde.
So pray for us, and if God opens the way, come and visit us in Ghana.
Ich bitte euch, betet für uns und wenn sich die Gelegenheit für euch ergibt, dass ihr nach Ghana kommt, dann besucht uns doch.
God bless you.
Gott segne euch.
Thank you so much.
Oft stehen wir dir im Weg und wollen unser Leben selbst gestalten, doch es endet in einer Sackgasse. Dann sind wir vor dir wie Staub, wie ein geknickter Grashalm. Wir bitten dich, schenk uns deine Vergebung. Du bist gekommen, dass wir Leben und volle Genüge haben sollen. Fülle du uns ganz neu an mit deinem Heiligen Geist und mit deinen Gaben. So machst du unser Leben reich.
In unseren Tagen ist das so eine Mode, dass die Menschen ihre Möglichkeiten maßlos überschätzen. Wir alle bilden uns sehr viel ein und sind dann sehr enttäuscht und entmutigt, wenn wir an die Grenzen unserer Gaben stoßen. Darum ist das Lied, das Philipp Friedrich Hiller uns gegeben hat, auch so eine schöne Zusammenfassung unseres Glaubens. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. 277. Wir singen alle 5 Verse. Hebräer 4 steht unser Predigtext. Sie ist aufschlagen am Ende der Briefe des Neuen Testaments. Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Wir hatten vor 14 Tagen die Verse davor als Predigtext und setzen das nun fort, überschrieben: Christus, der wahre, das heißt der richtige Hohepriester. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, So lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Überall in der Welt spricht man jetzt von der freien Marktwirtschaft. Aber was gehört eigentlich zur freien Marktwirtschaft? Da gibt es so ein Modewort, das heißt Marketing. Einige von Ihnen, die arbeiten in diesem Geschäft, ich darf das kurz für die anderen erklären. Das heißt so viel, man muss seine Produkte den Wünschen der Kunden anpassen. Nicht nur eine Verkaufsstrategie steht dahinter, sondern dauernd die Überprüfung, was wollen die Leute haben. Also Marketing, das wäre auch ganz gut für uns in unserem kirchlichen Dienst, dass wir einmal uns umhorchen bei den Menschen unserer Stadt, den Menschen von heute, was wollt ihr eigentlich hören? Was können wir euch verkündigen? Was erwartet ihr von der Predigt? Ich bin überzeugt, wenn man jetzt jemanden fragen würde, der würde sagen, du, mit dem Bibelabschnitt fange ich absolut nichts an. Vielleicht nur noch mit einem ganz kleinen Fetzelchen am Ende. Über den darf ich noch predigen. Wenn uns Hilfe nötig ist, das ist wichtig. Wenn uns Hilfe nötig ist, für alle Fälle, ich möchte mir es im Telefonbuch notieren, wo es Essen auf Rädern gibt und wie man die Krankenschwester kriegt und wie der Notarzt erreichbar ist und wo die Rettungsdienste sind, das ist ein Thema für heute. Aber davon spricht der Text ja gar nicht. Von was spricht er denn? Er spricht von der unheimlich schweren Last unseres Lebens, von der Schuld. Von der unheimlich schweren Last der Schuld. Wissen Sie, was das heißt, wenn wir das heute in den Mittelpunkt unseres Gottesdienstes rücken? Das heißt doch, dass die meisten Leute sagen, also davon will ich nichts wissen. Das interessiert mich doch nicht. Meinen Sie, das hätte je einen Menschen interessiert? Von den ersten Menschen, die einst im Paradies leben, die sagen, Gott, gehen wir doch weg mit dem Thema Schuld. Ich bin recht, ich bemühe mich, dass ich mein Leben schön gestalte, ich mein's recht und will nur das Beste. Haben Sie je einen Menschen getroffen in dieser Welt, den das umgetrieben hat, seine Schuld? Ich habe viele Menschen getroffen, die haben mir es freiweg ins Gesicht gesagt und gesagt, das ist eine Marotte der Kirche, die hat das nur ausgedacht, um uns unter Druck zu halten. Und heute besonders, wo Menschen ihr Leben so frei gestalten, nach Lust und Laune, so wie es ihnen gerade kommt, wir doch alle mit, da meinen wir, das sei so ein Freudverderber der Kirchenfunktionäre, die uns da was mies machen wollten. Und darum reden sie dauernd uns was ein und wollen uns ein schlechtes Gewissen einreden und die Freude wegnehmen. Darum ist es in den meisten Kirchen so, dass über Schuld nimmer geredet wird. Es wird über Versöhnung gesprochen, aber da wird nur gemeint, die Versöhnung der Völker. Dass zwischen Gott und uns ein Riesenberg von Schuld liegt, der uns den Zugang zu Gott vermauert, ist gar nicht mehr bewusst. Ich habe oft mit Theologen gesprochen, die mir freiweg sagten und sagten, das ist doch eine altertümliche Vorstellung, die ist doch für uns erledigt, dass ein anderer uns die Schuld wegnehmen kann. Ich möchte mit meiner Schuld selber fertig werden. Wissen Sie, was das heißt? Ein Mensch sagt mit all seinen Sinnen, ich nehme meine Schuld auf mich und ich will dafür gerade stehen. Wer kann das eigentlich? Wir erleben doch in diesen Tagen, wie Menschen sich genieren, nur was doch uns für uns sehr verständlich wäre, aus der Zeit des DDR-Regimes ihre Verflechtung offenzulegen, sagen, ach, das waren besondere Umstände, muss man verständlich sein. Sie leugnen das, ach, ich habe doch keine Schuld. Was ist das? In diesem großen Stolz und diesem Hochmut. Auf der anderen Seite in unserer Zeit ist das die Mode, dass wir dauernd an anderen Schuld aufweisen. Nicht bloß, wenn Sie eine Bildzeitung heute kaufen. Ist im Stern und im Spiegel gar nicht anders. Das ganze Thema ist, wo die anderen versagen, wo die Unrecht tun, wo die Behörden falsch liegen, wo die anderen Böses tun. Das wird aufgezeigt, schonungslos. Wo haben Christen wieder den Mut, von ihrer Schuld zu reden? Ganz offen zu sagen, ich bin schuld. Ein Freund von mir hat das eindrücklich an seiner Lebensgeschichte erzählt, wie er da draufgestoßen ist. Er war in den kirchlichen Seminaren in Schöntal und Blaubeuren aufgewachsen und hat dort die Schule besucht. Und dort hat ihm der Altphilologe schon gesagt, Sünde ist ein altes Wort, nichts mehr für unsere Zeit. Und hat es ihnen dann an den griechischen Schriftstellern deutlich gemacht, es gibt höchstens die Tragik. Der Mensch ist mit einer großen Natur begabt, aber die Vernunft fehlt ihm, um diese Natur zu kontrollieren. Aber das Wort Sünde, das ist nichts mehr für die heutigen Menschen. Und dann sagt er, das erste Mal ist bei ihm etwas aufgeblitzt, als er Germanistik studiert hat. Und der Professor in München hat über Hebel gesprochen. Hebel, ein Maurersohn, damals waren die Maurer noch arme Leute, der hat eine Freundin gehabt, eine Lehrerin, und die hat ihr ganzes Geld gegeben, damit er Hebel studieren konnte. Und als er fertig studiert hat, hat er seine Freundin sitzen lassen, eine Schauspielerin geheiratet. Und der Professor sagte, na meine Damen, das überrascht Sie wohl, aber so ist eben der Mensch. Wo gehebelt wird, da fallen auch Späne. Das ist der Mensch. Und dann sagt er, und dann im Kriegsgefangenenlager in Russland. Ich war schockiert. Die sprachen alle vom guten Menschen. Und dort waren Generäle, die sich prügelten um eine Brotrinde. Da war nichts mehr vom stolzen, tapferen Menschen. Dort waren Oberlandesgerichtsräte, die haben geklaut, was ging, bloß damit sie ein Bissen zwischen die Zähne haben. Ihre Natur war das. Und er sagte, da war so ein Westfale, wir nannten ihn nur den klauenden Pfaffen, der hatte meistens seine Kameraden bestohlen. Es ist nicht um das Gute des Menschen. Und manchmal bricht es auch in unserem Leben so durch, gerade in unserer Zeit, wenn wir uns umschauen, wo Menschen verzweifeln am Leben und versinken in Mutlosigkeit und dauernd bloß noch reden, das ist alles sinnlos. Wo ist denn der stolze Mensch heute, der von Minderwertigkeitsgefühlen geplagt sagt, ich kann das nimmer und ich schaff das nimmer und ich bewältige das nimmer und das Leben ist leer? Ich bin so froh, dass die Bibel sagt, Schuld wird aufgedeckt, wo das Wort Gottes hinkommt. Das ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und dann wird das vor Gott im Gewissen aufgedeckt. Ich habe gesündigt. Jesus hat ja merkwürdig wenig über Sünde gesprochen. Wenn Sie einmal die Worte Jesu angucken, wo er wirklich von Sünde sprach, war es meist nur in Verbindung, dir sind deine Sünden vergeben. Aber das ganze Tun und Arbeiten Jesu war darauf gerichtet, Menschen aus dieser unheimlichen Dunkelheit und Finsternis herauszuholen. Und Jesus hat das zur Mitte seines gesamten Wirkens gemacht. Das ist der Grund unserer Freudlosigkeit, dass wir keine Kraft und keinen Mut haben, dass wir den Tod nicht überwinden, dass in dieser Welt Streit und Zwietracht herrscht. Darum hat Jesus diesen Punkt angesteuert. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, wir haben einen großen Hohepriester, einen, der uns die Schuld wirklich vergeben kann. Da gibt's das überhaupt, dass man Schuld auslöschen kann. Ja, wie soll denn das möglich sein? Da erzählt die Bibel, wie Jesus sich ans Kreuz nageln lässt für meine Schuld. Verstehen kann ich es nicht, ich kann nur anbeten davor stehen. Dein Blut macht all meinen Schaden gut. Und ich darf jetzt alles, aber auch alles in meinem Leben, was verkehrt und falsch war, wo ich an Menschen und an Gott mich versündigt habe, unter dem Kreuz Jesu niederlegen, weil er mich total rein macht. Alles, alles hat sein Blut hinweggetan. Und was auch gegen mich sprechen mag, es ist nicht mehr gültig, weil Jesus mich frei und los macht von aller Schuld, die mich anklagt. Die schwerste Schuld ist weggenommen und in des Meeres Tiefe versenkt. Ich habe mal gehört, über 10.000 Meter tief sei das Meer im Marianengraben im Pazifik. Irgendwo ganz da unten, wo es kein Tor mehr holen kann. Ist das weggetan? Das ist die Freude der Christen. Meine Schuld ist bewältigt. Wir haben einen hohen Priester. Ist das ein Wort für heute? Das ist das Wort, das alle Menschen hören müssen. Das muss man allen Menschen erzählen und mitteilen, dass die große Last weggetragen ist. Ich wollte also zuerst von dieser großen, schweren Last reden zu Ihnen, der unheimlichen Last unseres Lebens. Aber jetzt muss ich noch ein Wort sagen, wir wollen leben. Also die meisten Menschen interessieren sich, wie man richtig lebt. Die haben einen Lebenshunger. Stand ja wahrscheinlich auch hinter den Fasnachtstagen, die hinter uns liegen, Sehnsucht der Menschen, ich will leben. Ich will das auskosten, alles was Freude da ist. Vielleicht hören die Menschen auch unser Wort ein bisschen auf das hin, haben die mir Leben anzubieten. Manche sind dann ein wenig verschreckt und sagen, der redet immer bloß von meiner Schuld, der wühlt in der alten Wunde und dann laufen sie wieder davon. Die wollten hier gerne auch im Gottesdienst mehr Ermutigung hören, mehr Freude, mehr, was man umsetzen kann, eine Lebensperspektive. Aber darum geht's doch. Haben Sie das nicht begriffen? Wenn Jesus in diese Welt kommt, möchte er doch gerade sagen, dein Leben ist nicht zerstört und wüst und kaputt. In den letzten Tagen gab es allerhand Aufregung um einen Computervirus Michelangelo. Alle Leute, die einen PC haben, Personalcomputer, haben geguckt, ob da nicht irgendwo bei ihnen auch sowas drin ist. Also es ist ganz schlimm, dass da der Virus sich ganz schnell vermehrt und dann besetzt er alles. Also die Festplatte ist plötzlich voll und kein vernünftiges Programm läuft da mehr drüber. Ich habe gedacht, noch viel schlimmer ist das ja mit der Sünde unseres Lebens. Da können wir noch so viel einprogrammieren und sagen, ich möchte ein guter Familienvater sein. Habe ich auch mal mir vorgehabt. Nicht? Habe mir vorgenommen, ich will ein Mensch sein und möchte jetzt wirklich nach meinen Prinzipien leben. Und die Festplatte ist besetzt, da kriegen sie nichts mehr drauf. Wie oft hat Jesus das enthüllt? Die böse und ehebrecherische Art oder unser Herz, aus dem all das Böse nur so herausquillt. Warum hat das Jesus gesagt, wollte uns als Menschen denn demütigen? Nein, er hat das gesagt als der große Arzt, als der hohe Priester, das Bild von dem obersten Priester, der nur mit Leinengewändern am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag in den Tempel ging und dann seine Hände auf dieses Opfertier legte und dann die ganze Schuld des Volkes symbolisch auf dieses Opfertier legte und das Volk hatte die Hoffnung, dass dieses Tier, das dann in die Wüste hinausgetrieben wurde, doch ihre Schuld wegträgt. Das war ja nur ein Symbol. Das ist erfüllt im wahren und richtigen Hohepriester Jesus, der jetzt meine Schuld wegträgt, damit mein Herz völlig frei wird, damit ich ein verwandelter und von innen heraus neuer Mensch werde, damit meine Seele, meine Gedanken, mein Wille gereinigt werde von diesem schrecklichen Virus der Sünde, dass ich von der tiefsten Art meines Denkens einfach eine Feindschaft gegen Gott habe, dass mir sein Wort unbequem ist, dass ich ihm ausweiche, dass ich gar keine Lust zu seinem Gebot habe. Und das Leben beginnt doch erst, wenn ich wirklich von Herzen ihm nachfolge. Wir haben einen hohen Priester, der mitleiden kann mit unserer Schwachheit. Der hat das durchlitten. Der weiß, wie das tief in unserem Wesen drin ist, in unserer ganzen Art, wie das bei uns ein Stück unserer Person ist, mit dieser Sünde, wie das uns schon prägt. Und hat mitgelitten, wie die Versuchungen in unserem Leben wüten und wie das ist, wenn die Druck der, wenn der Druck der Verantwortung auf uns liegt und die Hetze der Termine noch dazukommt und wie wir dann unter einem wirklich unausweichlichen Druck stehen und dann kommt noch meine Ahr dazu. Gar kein Wunder, dass in meinem Leben so viel Missstände Raum haben. Ich darf in all meinen Versuchungen auf Jesus blicken und sehen, er hat meine Versuchungen schon durchlitten. Ich habe an ihm ein Modell, ein Vorbild, dem ich nachfolgen kann. Und er hat das so deutlich für uns gemacht, dass wir nicht von unseren Augen uns leiten lassen dürfen, in unseren Lebenszielen, dass wir nicht von unseren Wünschen uns beherrschen lassen. Da liegt ja unsere Zeit völlig quer. Sondern wie Jesus in einer großen Ruhe und Stille immer wieder gefragt hat, Herr, was willst du? Nur dein Wille geschehe. Haben Sie das sich zum Lebensmotto gemacht? Und haben Sie Zeit und Stille, wo Sie in Ihrem Leben das prüfen können? Herr, was willst du? Ich möchte doch nicht den Zielen nachlaufen, die mir so tagtäglich zufliegen. Das können Sie ja nochmal sich so vergegenwärtigen, wie Jesus versucht wurde in der Wüste, wie der Teufel probiert hat, Jesus nur aus dieser engen Gemeinschaft mit dem Vater herauszulösen. Das war Jesus wichtig, dass er Stille hat und Zeit, wo er das Wort Gottes hören kann und dann fragen kann, Herr, was willst du? Ich möchte doch mit dir leben. Ich möchte doch deine Spur gehen. Das ist Leben. Es gibt kein erfülltes Leben vorbei an dem, was Gott von uns will und an seinen Geboten vorbei. Das ist Leben. Wir sollen leben. Und jetzt noch das Letzte, was hier steht. Wir sollen herzutreten. Wir sollen herzutreten mit Freudigkeit, mit Zuversicht, heißt in der neuen Übersetzung. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. Jetzt am Ende dreht sich's eigentlich fast um. Wenn wir dann hinausgehen von dieser Kirche und jetzt mit Menschen reden, mit jungen Leuten, drüben vielleicht im Lokal La Concha oder drüben bei der Pizza-Taxi oder wo wir junge Menschen treffen oder Alte, dann sagen die, ach, der Mensch ist eben, wie er ist. Der Mensch hat seine Fehler. Sagen Sie, ist das die Meinung der Menschen? Nein, unsere nicht. Wir haben eine herrliche Botschaft. Es gibt überhaupt keinen Missstand der Welt, das der Herr nicht beseitigen wollte. Wo sind Menschen, die sich lösen lassen von der schrecklichen Umklammerung durch die dunklen Mächte? Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht und Hilfe empfangen. Ja, die Hilfe, die brauche ich. Ich komme in meinem Predigen immer nur auf einen Punkt. Und ganz bewusst muss ich sagen, ich möchte auch nur den einen Punkt haben. Ich will Christus ergreifen, Jesus Christus, meinen Herrn. Und will mit ihm leben. Er ist meine Hilfe. Er ist meine Stärkung in der Versuchung. Und wenn ich irgendwo schuldig wurde, er ist mein Trost. Und wenn die anderen sagen, ja nun, du bist einmal so sein. Nein, so bin ich nicht. Ich will ganz anders sein. Ich will einer sein, der gereinigt ist durchs Blut Jesu. Und ich darf mit meinem Leben große Zuversicht haben. Große Erwartungen. Wir wollen Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wir dürfen mit unserem Leben heute viel, viel Großes beginnen und wirken. Gott hat große Pläne. Keine Familie, die nicht geheilt wird, keine Ehe, die nicht neu werden kann, kein Verhältnis zwischen Menschen, kein noch so von dunklen Mächten beherrschter Mensch, ob das Süchte sind oder ob das Bindungen sind, unreine Gedanken, die Ihren Kopf belasten, fassen Sie Jesus. Lassen Sie sich reinigen. Treten Sie herzu. Sie bekommen Hilfe. Er will in Ihnen wohnen. Lasst uns halten, festhalten das Bekenntnis. Schon damals war das in der ersten Christengemeinde schlimm, dass unter dem Namen des Christentums oder wie man damals sagt, unter dem Namen Jesu, die absonderlichsten Lehren herumgegeistert sind. Das ist immer eine Not, dass in der christlichen Gemeinde alles Mögliche und Unmögliche gelehrt wird. Es war dem Schreiber des Hebräerbriefs ganz wichtig, dass wir festhalten am Bekenntnis. Welchem Bekenntnis? Das, was nachher Martin Luther so formuliert hat, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Dieser Jesus sei mein Herr. Das ist mein Glaubensbekenntnis. Marketing hin, Marketing her, ob das die Leute hören wollen oder nicht, das ist die Mitte meines Lebens. Das ist die Freude, die mich erfüllt. Das ist die Kraftquelle heute. Das ist das, wo Verzweifelte Trost schöpfen. Und wenn einmal in ihrem Leben alles dahin geht, wird das noch leuchten. Und selbst wenn ihre Lebenskraft zerbricht in der Todesstunde, dann leuchtet das ganz hell. Ja, ich bin ein verlorener und verdammter Mensch, aber Christus hält mich. Das geht durch alle Not der Welt. Das ist der Anker ihres Glaubens. Das ist die Mitte der Freude. Der hohe Priester, der mir meine Schuld vergeben hat. Und ich darf zu Gott gehören. Niemand kann mich mehr von seiner Nähe trennen. Ich bin neu geworden durch das Wunder seiner Gnade. Amen. Jetzt wollen wir noch miteinander von dem Lied singen, alle Verse, ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte, 420, und wenn dein Blut nicht für die Sünder rete. Christian Gregor war ein Mann der Herrnhuter Brüdergemeinde, der uns dieses schöne Lied geschenkt hat, 420. Heiland der Welt. Wir sind so froh, dass du mitfühlen kannst, auch mit unseren Schwachheiten, und dass deine Sympathie mit uns so tief reicht, dass du uns nicht verurteilst und verdammst, sondern retten willst. Und dass du darum uns heute rufst, dass wir vor dir einfach das offen bekennen, was falsch war, wo wir gesündigt haben. In Gedanken, Worten und auch in handfesten Taten. Herr, es ist uns leid, besonders wo wir dich weggestoßen haben, wo wir dir nicht vertraut haben und wo wir dein Wort gebrochen haben. Und wir möchten dich bitten, dass du in uns nun nicht bloß die Sünde vergibst, sondern dass du die ganzen Wurzeln herausreißt, aus denen immer wieder das Böse wächst. Heilige uns ganz und nimm Besitz von unserem Leben, dass bei uns Neues wachsen kann, dass unser Leben und die vielen Gaben, die du uns geschenkt hast, zum Heil und zur Freude anderer eingesetzt werden können, dass deine Gottesherrschaft auch in unserem Leben Raum hat. Wir brauchen deine tägliche und stündliche Versöhnung, lieber Herr. Und wir danken dir, dass wir jetzt völlig frei und los auch wieder zurückgehen dürfen an die Plätze, wo du uns hingestellt hast, dass wir dir dienen dürfen mit den Gaben, mit denen du uns in die Welt hineinsendest, dass wir etwas seien zu deinem Lob. Wir möchten dich auch bitten für unsere Kranken. Wir denken auch an die vielen Menschen in unserem Land, die dein Evangelium nicht verstehen, denen wir es nicht übersetzen können. Ach, gib doch auch in den nächsten Tagen, wenn wir versuchen, das anderen zu sagen, wie deine Vergebung ein Leben heil macht. Dann geh du mit uns, dass Menschen offen werden, dass dein Heiliger Geist an ihnen wirken kann, du und du ihnen Frieden und Versöhnung gibst, die Freude doch Annahme. Ach Herr, gib doch, dass noch viele dich erkennen und zum Glauben an dich kommen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einmal Platz. Wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich so viel braune Gesichter. Unsere jungen Leute, ach, Matthias Kümmel, komm doch vor, sag ein Wort von der Skifreizeit. Komm, das wäre doch schön. Ich sehe die jungen Leute, die aus dem Wallis zurückgekehrt sind. Seid ihr alle wieder heil da?
Ja, wir sind alle wieder heil da. So ungewohnt, wenn alle ruhig sind, wenn ich was sagen will. Also wir waren im Berner Oberland in der Jungfrauregion Skifahren. Es war eine ganz tolle Sache. Also wir haben auch jeden Tag eigentlich gespürt, dass Gott bei uns war. Erstmal auf der Piste. Der spektakulärste Sturz ist per Video festgehalten worden. Es sah übel aus. Der Ski war kaputt, die Bindung war kaputt, der Schuh war kaputt, der Mann war heil. Solche Sachen auch, hat mich sehr beeindruckt, die Gemeinschaft unter den Teilnehmern, jeder war akzeptiert und geachtet. Es gab keine Grüppchen, die gegeneinander waren. Jeder stand für jeden. Und wir haben auch beobachten können, dass Menschen, die den Glauben eigentlich noch nicht so gut kannten, festgestellt haben, dass in der Bibel Antworten auf wichtige Lebensfragen und mehr zu finden sind. Ja, und denjenigen unter Ihnen, die für uns gebetet haben, möchte ich danken. Es hat sich gelohnt.
Vielen Dank. Wir freuen uns immer wieder an den jungen Leuten in unserer Mitte. Das ist doch wunderschön. Es gibt eine ganze Reihe Papier. Ich darf die Helfer vom Gemeindedienst bitten, dass sie doch die Mappen mitnehmen, wenn es geht, in den nächsten Tagen diese Mappen auch in den Gemeindebezirken weitertragen. Die anderen, die möchte ich darauf hinweisen, dass es drei Dinge sind. Also neben dem Gemeindebrief in der gewohnten Kürze ist jetzt wieder neu das Verzeichnis aller Gruppen und Kreise aufgelegt, 8 Seiten. Das können Sie auch mitnehmen hinten nachher. Und dann ist mir ganz wichtig die Bibelwoche. Die liegt ja so, natürlich ist das auch wieder ungeschickt, aber es hat auch wieder Vorteil für die Auswärtigen, die dann außerhalb der Stadt wohnen und daran teilnehmen. Mir ist das so wichtig, dass die Passionswoche gefüllt wird. Und wir in diesen Tagen uns auch von verschiedenen Seiten her zurüsten lassen, indem wir einfach auch wieder Dinge neu entdecken in unserem Glauben, aus der Kirchengeschichte, aus den Diensten heute. Und wichtig, dass Sie selbst sich diese Zeit frei halten und dass Sie andere dort einladen. Es ist keine Evangelisation, aber das ist für Christen eine wichtige Zurüstung, auch für Leute, die vielleicht nur noch traditionell dem Namen nach Christen sind. Dr. Schack und seine liebe Frau, die haben einen interessanten Brief von ihrer Arbeit im Rift Valley geschrieben. Das hat jetzt nicht mehr auf die Ablage gepasst. Das liegt hinten auf dem Simsen. Hier hinten auf dem Simsen. Dann diese Woche nach den Ferien ist wieder ganz normaler Betrieb. Also Seniorenkreis ist wie im grünen Notizenzettel angeschrieben. Nach dem gehen wir ja. Und dann Bibeltraining ist wieder über den Galaterbrief am Dienstagabend. Um 19 Uhr, nächsten Sonntag ist Mannschaft, um 19 Uhr, nächsten Sonntag. Und nächsten Sonntag haben wir auch, wie im Notizenzettel steht, aber ich will es doch nochmal ankündigen hier, nächsten Sonntag haben wir die Matinee mit Walter Wassermann über die Herausforderung durch den Islam heute, nach dem ersten Gottesdienst. Wir sind froh, dass wir so einen profunden Islamkenner haben, Walter Wassermann, der ja viele Jahre im Libanon gearbeitet hat und jetzt in den meisten Muslimländern aus- und eingeht und einheimische Christen zurüstet. 1,5 Stunden, was ist Islam? Er hat uns extra gewarnt und er hat gesagt, ich rede nicht das und sage nicht das, was viele Christen heute behaupten, ach, das mit dem Islam, da kann man ganz herrliche Ökumene haben. Walter Wassermann ist anderer Meinung. Er sagt, ich soll das vorher sagen, damit niemand entsetzt sei. Ich sage, das wird für viele gerade darum anziehend sein. So. Es gibt viele Möglichkeiten für unser Opfer, für unsere Kollekte. Das Fastenopfer beginnt von Hilfebrüder, das soll aber heute nicht im Mittelpunkt stehen, sondern die Annette Steiner, die von unserer Jugendarbeit kommt, ist ja Missionarin mit der deutschen Indianerpioniermission in Brasilien. Und sie ist nach ihrer schweren Sprachschulzeit ausgereist und tief im Innern in Alfes, in einer Urwaldstation, wo sie noch ein Praktikum haben sollte, ist sie eingesetzt. Und da ist es passiert, dass ihre Missionarin, der sie beigegeben war, schwer verunglückt ist. Durch einen schweren Autounfall, der Geländewagen ist gekippt und hat sie unter sich begraben. Die Annette Steiner, die ja selber Krankenschwester ist, hat zuerst gemeint, der Arm wäre überhaupt ab. Und das war dann ganz furchtbar, bis man die überhaupt bergen konnte, diese, nicht die Annette Steiner, sondern diese Fatima. Und bis man sie über das unwegsame Gelände überhaupt herausgetragen hat, bis man sie dann dorthin tragen konnte, wo dann ein Auto, ein Krankenwagen sie noch die 250 Kilometer nach Campo Grande mitnahm. Man hat jetzt versucht, den Arm zu erhalten. Es war ein Trümmerbruch. Und wir sehen, wie das auch immer wieder ist, wie dunkle Mächte den Dienst unserer Missionare lahmlegen wollen. Und ich meine, wir sollten uns auch an Annette Steiner erinnern und heute durch unser Opfer da mithelfen. Unsere Jugendkreise, Jugendgruppen tragen den Dienst sehr stark mit, aber heute wollen wir mithelfen, dass die Annette Steiner nun in die Lücke treten kann. Dort bei den Urwald-Indianern in Brasilien, wo so viel Dämonenfurcht herrscht, so viel Gebundenheit an dämonische Mächte, die Befreiung Christi Raum greift. Vielen Dank für Ihr Mittragen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.